Wer den Judasbrief noch nicht gelesen hat, kann das jetzt abhaken. Kurzer Brief, aber sehr interessant. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wer weiß, was das für ein Vogel ist. Das ist ein Kuckuck, der Große. Und der Kleine ist ein Rotkehlchen. Und viele werden den Kuckuck kennen wegen seines Rufes. Der Kuckuck, der Ruf. Der hat aber noch eine andere Eigenschaft, die ganz interessant ist, auf die ich mehr eingehen will. Der brütet seine Eier nämlich nicht selber aus. Was der Kuckuck macht, er hat Eier und legt die in fremde Nester und lässt andere Vögel seine Eier ausbrüten. Und wenn die Vögel dann den Kuckuck ausbrüten, wie in dem Fall hier jetzt der Rotkelch, dann wird der Kuckuck mit aller Macht versuchen, die anderen Eier oder wenn die Küken schon geschlüpft sind, die Küken aus dem Nest zu schmeißen. Und das ist eigentlich ein richtig fieser Vogel. Wir sehen hier, der Kuckuck, der ist um einiges schwerer als das Rotkehlchen, viel größer schon und lässt sich trotzdem noch von ihm füttern. Also richtig frech eigentlich. Der gibt dem Rotkehlchen ja nichts zurück. Also das Rotkehlchen brütet ihn aus und er gibt nichts zurück. Er bringt ihm nur Arbeit und den Verlust von Kindern. Die Bibel spricht auch über dieses Thema. Ich habe mal einen Vers auch aus Matthäus mitgebracht. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen werden. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das ist genau das gleiche Thema. Es werden Leute kommen, die in euer Nest kommen werden und versuchen werden, die Eier rauszuwerfen. Über das Thema will ich heute sprechen. Und den findet man vor allem im Judasbrief. Ich möchte über den Judasbrief reden. Und mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch nie eine Predigt darüber gehört habe. Ich habe den letztes Mal in einer stillen Zeit gelesen und habe gemerkt, dass wir den irgendwie schnell übergehen. Und ich habe den echt lieben gelernt und denke, dass der wichtig ist. Deswegen will ich darüber predigen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich darüber predigen will. Weil die Bibel es sagt. In Apostelgeschichte 20, Vers 27 wird gesagt, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das ist erstmal eine Aussage. Aber das heißt, es gibt den ganzen Ratschluss Gottes. Und ganz interessant ist auch, wie es weitergeht. In Vers 28 und 29 sagt er nämlich, welche Gefahr entsteht, wenn wir nicht den ganzen Ratschluss predigen. Nämlich, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also wenn wir nicht den ganzen Ratschluss predigen, dann führt das dazu, dass Leute kommen werden und Eier aus dem Nest werfen werden. Das ist die Folge davon. Also stehen wir in der Verantwortung, den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Wir wollen nicht nur über die Liebe Gottes oder über die Gnade Gottes reden, sondern wir möchten ganzheitlich reden. Wir möchten auch nicht nur über den Zorn Gottes reden oder über das Gericht. Nein, ganzheitlich, den ganzen Ratschluss. Alle Schrift ist nützlich. Okay. Ich möchte einmal einen Überblick über die drei Punkte geben, auf die ich eingehen will. Es handelt sich hier um Angriff auf das Evangelium, das Judas hier beschreibt. Und ich habe den Text mal in drei Punkte gegliedert. Einmal die Wahrheit des Evangeliums, die Verdrehung des Evangeliums und im dritten Punkt die Erbauung durch das Evangelium. Auf die drei Punkte will ich eingehen. Schlag gerne den Judasbrief auf. Ist ein Text, wo ich nicht immer alle Bibelstellen dabei habe. Könnt ihr gerne querlesen. Ich werde auch nicht schaffen, auf alles einzugehen. Könnt ihn gerne auch zu Hause noch weiter studieren. Genau. Aber erstmal zum Hintergrund ein bisschen, zum Judasbrief. Heinrich hat das schon korrekt gesagt. Das handelt sich höchstwahrscheinlich um den Bruder Jesus. Judas ist der Halbbruder Jesu. Und interessant ist, wie er sich vorstellt. Er stellt sich trotzdem als Knecht Jesu dar. Was will er machen? Er will eigentlich über das gemeinsame Heil reden. Aber weil er merkt, da ist etwas, was das Evangelium verdrängen will, muss er sie dazu warnen. Also das Thema der korrupten Lehrer drängt ihn dazu, aufzuklären. Arthur hat letzte Woche mit dem Thema "Prüft aber alles" eigentlich perfekt in das Thema auch eingeleitet. Ich werde auch nochmal darauf eingehen. Und das Ziel des Briefes ist die Warnung vor Irrlehrern und dem Aufdecken von falschen Lehren. Judas kritisiert hier, und das ist ganz interessant, Judas kritisiert hier nicht unbedingt nur Leute, die von irgendwo kommen und Lehre einbringen, also Fremde, also vielleicht auch Atheisten oder Leute von anderen Religionen. Nein, es geht hier um Leute, die von sich selbst sagen, sie wären Christen. Und das ist ein Problem. Sie sagen von sich, sie wären Christen, aber verleugnen das eigentliche Evangelium. Was ist dieses eigene Evangelium? Judas schreibt hier in Vers 3, das Evangelium, oder der ein für alle Mal gegebene Glaube, also das wurde ein für alle Mal gegeben. Das ist einmal hinterlegt, das haben wir hier in der Bibel. Und das hat auch Wert, also das hat Wahrheit. Und was diese Irrlehrer hier jetzt machen, sie nehmen das Evangelium und verdrehen es zu ihren Konditionen. Sie wollen das Evangelium verhandeln, je nachdem, wo sie gerade stehen. Es klingt für mich so, als ob der Text sagt, also es klingt so, als würden sie ihre Kultur und ihre Tradition als irgendeinen Grund nehmen, das Evangelium auszuspielen. Sie sehen vielleicht die Gültigkeit nicht überall gegeben. Vielleicht in unserer Kultur ist das anders. Und nehmen das als Grund für ein ausschweifendes Leben, als Ausrede. Es wird klar, dass ihr Lebensstil nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Ich möchte noch ganz kurz, Kultur ist neutral und auch Traditionen können schön sein. Wenn sie aber gegen das Evangelium sind, dann müssen wir die Kultur und die Tradition ändern und nicht das Evangelium. Aber was ist das Evangelium überhaupt? Ich möchte einmal auf die Wahrheit des Evangeliums eingehen. Und zwar, woher wissen wir, was das wahre Evangelium ist? Jesus hat damals 3 Jahre mit den Jüngern verbracht, mit seinen 12 Jüngern, die dann Apostel auch genannt werden. Und diese waren hauptsächlich in der Rolle, das Evangelium weiterzugeben. Ihr Reden war vom Heiligen Geist geprägt und ihnen konnte man vertrauen, weil sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Und dieses Evangelium haben sie in der Bibel hinterlegt. Das finden wir in der Bibel. Und ich werde das Evangelium ganz kurz benennen. Ich werde nur ganz kurz ein paar Punkte dazu sagen und ein Vers. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch gerne die Römerreihe dazu an. Da hatten wir letztens eine Römerreihe. Genau. Erster Punkt, was ist die Wahrheit des Evangeliums? Die Wahrheit des Evangeliums fängt erstmal damit an, dass wir Sünder sind. Wir sind Sünder. Die Sünde trennt uns von Gott und wir sind schlecht. Römer 3, Vers 23 sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch ist ein verlorener Sünder, er benötigt Rettung durch Christus. Aus eigener Kraft ist es nicht möglich, zu Gott zu kommen. Wir bedürfen Rettung. Es wäre vollkommen gerechtfertigt von Gott, uns bis in alle Ewigkeit zu verdammen, weil wir Sünder sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus ist das Sühneopfer. Weil wir Sünder sind, ist Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er starb für unsere Sünden. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Zweite Wahrheit des Evangeliums. Die dritte Wahrheit, die Rettung ist exklusiv. Das hört sich komisch an, aber ich möchte einen Vers vorlesen, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also der Vers beschreibt eigentlich die Exklusivität der Rettung. Es sind nicht automatisch alle gerettet. Nur die, die den Sohn haben, haben das ewige Leben. Die anderen nicht. Um es auf den Punkt zu bringen, keine andere Religion rettet, außer du hast den Sohn Gottes. Aber alle sind eingeladen. Das ist wichtig zu sagen. Vierter Punkt. Jesus ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Johannes 10, Vers 30 beschreibt seine Gottheit. Ich und der Vater sind eins. Hebräer 2, Vers 17 beschreibt seine Menschheit. Daher musste er in jeder Hinsicht seinen Brüdern gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott würde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Wir glauben daran, dass Jesus vollkommen Gott war und auf der anderen Seite vollkommen Mensch war. Auch wenn das für uns schwierig zu verstehen ist, wir glauben daran. Und er ist uns in allen Dingen gleich geworden, außer in der Sünde. Der fünfte Punkt ist Jesu Auferstehung. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus ist wirklich wahrhaftig gestorben und er ist auch wirklich auferstanden. 1. Korinther 15, Vers 3 und 4 sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben und er ist am dritten Tag auferweckt worden. Der sechste Punkt, der die Wahrheit des Evangeliums beschreibt, ist die Errettung aus Gnade. Wir werden durch den Glauben an Christus gerettet. Nicht mein Können oder meine Werke oder mein Sein bestimmt oder ist ausschlaggebend dafür, dass ich Rettung erfahre. Nein, es ist ein Geschenk Gottes. Es ist pure Gnade. Wir hätten es verdient, verdammt zu werden. Epheser 2, Vers 8 sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und ich möchte noch einen siebten Punkt hinzufügen. Jesus wird wiederkommen. Wir warten Jesus, und eines Tages kommt er auch tatsächlich. Eines Tages kommt er wieder hier auf die Erde, um uns abzuholen. Und jeder, der das glaubt, ist dabei und wird ganz bei ihm sein. Offenbarung 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und dann das Gebet. Amen, komm, Herr Jesus. Das sind sieben Kernpunkte des Evangeliums. Es gibt noch weitere Aspekte des Evangeliums. Ich habe mich auf diese sieben beschränkt. Es sind sieben Kernpunkte des Evangeliums, die unabdingbar sind, wo wir nicht dran rütteln können. Es sind sieben Säulen, die feststehen. Warum ist das wichtig, dass sie feststehen? Weil es Gott wichtig ist. Denn das hat Konsequenzen für unser Leben. Wenn wir diese sieben Punkte nicht beachten oder irgendwo ein bisschen was abhauen an der Säule, dann haben wir ein Problem mit Gott. Judas zeigt in seinem Brief mehrere Beispiele, die zeigen, wie Gott damit umgeht. Er zeigt uns als Beispiel Israels Unglaube in Vers 5. Es bezieht sich darauf, dass in 4. Mose, trotz der Befreiung aus Ägypten, wollten die Israeliten nicht ins verheißene Land gehen. Sie haben Gott nicht geglaubt. Und was macht Gott daraufhin? Ihr Unglaube führt dazu, dass sie 40 Jahre in der Wüste umherwandern und keiner aus der Generation oder die ganze Generation stirbt in der Wüste und darf nicht in das verheißene Land. Konsequenz des Unglaubens. Er spricht von rebellischen Engeln in Vers 6. Wir wissen nicht genau, welche Stelle er damit meint, oder wir können nur ahnen. Ist nicht detaillierter hier beschrieben, aber es geht auf jeden Fall darum, dass sie gegen Gottes Ordnung rebelliert haben. Und das kann Gott nicht dulden. Diese Engel wurden für ihr Verhalten bestraft und sie warten noch auf das endgültige Gericht. Als drittes nennt er die Männer von Sodom. Das ist eine Geschichte aus 1. Mose 19. Das ist eine Stadt, wo sehr viel sexuelle Verdorbenheit und Ausschweifung gelebt wurde. Und daraufhin hat Gott die ganze Stadt vernichtet. Komplette Zerstörung hat er herbeigeführt. Das sind drei Punkte. Und interessant ist, dass bei den ganzen Beispielen Judas gar nicht auf die Leute eingeht, die rechtschaffend waren. Es gab nämlich in jedem der Fälle gab es auch Personen, die rechtschaffend gehandelt haben. Zum Beispiel Josua, zum Beispiel Kaleb, Lot, auserwählte Engel. Diese finden hier gar keine Beachtung. Und das zeigt ein bisschen den Fokus, den Judas hier geben will. Er will den Zorn Gottes unterstreichen. Wir finden hier Worte Gericht, Vers 6, Vers 15, Strafe, Vers 7 und Vers 15, Feuer oder Hölle in Vers 7, Vers 23. Dieser Brief will zeigen, Gott ist es wirklich ernst mit dem Thema. Er lässt das nicht einfach so durchgehen. Wenn wir das Evangelium verdrehen, dann werden wir Gottes Zorn spüren. Galater 1, Vers 19 sagt das auch nochmal. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. In 5. Mose 18, Vers 20 wird es noch radikaler. Das sind Gebote an das Volk Israel. Und da sagt, hat Gott ihn aufgetragen, doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet soll sterben. Also was ist das für eine Aussage? Gott ist es ernst um das Evangelium. Er will falsche Propheten, Leuten, die das Evangelium verdrehen, die haben es wirklich mit Gott persönlich zu tun. Was wollen wir daraus lernen? Lasst uns nicht leichtfertig lehren. Lasst uns schauen, was die Bibel sagt. Lasst uns nicht unvorbereitet in die Kinderstunde gehen, in Themen gehen, wo wir das Wort Gottes weitergeben. Denn Gott ist es wichtig, dass wir nicht falsche Lehren weitergeben. Ich glaube, da ist Platz für Gnade, aber Gott ist es wichtig, dass sie das Evangelium klar und wahrheitsgetreu weitergegeben wird. Und die zweite Anwendung, lasst uns für dieses Evangelium kämpfen. Er fordert uns dazu auf in seinem Buch. Okay, ich habe gesagt, dass es Gott wirklich wichtig ist. Wie erkennen wir denn überhaupt die falschen Lehrer? Ich glaube, wir erkennen sie recht deutlich, wenn sie die Säulen des Evangeliums abreißen. Das erkennen wir. Die Bibel gibt uns aber auch noch ein anderes Prüfkriterium. Und das wird in Matthäus 7 beschrieben. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An dem, was sie tun, was aus ihnen rauskommt, wird man sie erkennen. Also das Leben dieser Irrlehrer zeugt von ihrer Falschheit. Und ich werde jetzt Vers 4 vorlesen. Und dieser Vers ist aktuell wie nie. Das ist 2025. Das Jahr 2025 oder die Menschen in diesem Jahr, die sind geprägt davon. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass die Verse wirklich aktuell sind. Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also an ihrem Handeln wird man sie erkennen. Und wie handeln sie? Sie handeln gottlos. Das ist der erste Punkt. Und es ist interessant, sie werden als Leute beschrieben, die sich selbst als Christen bezeichnen und dennoch sind sie gottlos. Wie passt das zueinander? Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, aber mein Leben, mein Umgang mit ihr und meine Reden über sie ist alles andere als davon geprägt, dann bin ich lieblos. Dann sage ich, ich liebe meine Frau, aber ich bin lieblos. Genauso ist es hier auch. Wenn mein Handeln ohne Gott ist, dann handle ich gottlos. Wenn ich die Entscheidung aus meinem eigenen Herzen nehme, ohne Gott, dann handle ich gottlos. Nicht im Willen Gottes. Sie widerstreben dem Willen Gottes. Gottlos leben sie. Sie leben außerdem in Ausschweifung. Sie leben, ohne auf die Bremse zu treten. Sie gönnen sich, was sie wollen. Sie überschreiten die Grenzen des gesunden Genusses, sei es auf sexueller oder auf anderen Gebieten. Sie leben in Ausschweifung. Dritter Punkt, der genannt wird. Sie verleugnen Jesus Christus als alleinigen Gebieter. Und das greift so die Säulen des Evangeliums an. Das kann mehrere Dinge bedeuten. Sie erkennen das Opfer Jesu vielleicht nicht als einzigen Weg der Errettung an. Sie erkennen Jesus nicht als Gott an oder nicht als vollkommenen Mensch an. Oder sie geben Gott nicht die Gebieterrolle in ihrem eigenen Leben, die Herrschaftsrolle in ihrem eigenen Leben. Und was heißt das genau? Ist ein von Selbstsucht geprägtes Leben dann. Ich habe letztens in der Jugend, so einen Ausschnitt aus einem Wahlprogramm gezeigt. Das hat mich sehr bewegt. Da stand ein Vers, ein Satz. Als Gesellschaft verbindet uns der Wunsch, frei und selbstbestimmt zu leben. Und das wird dann ausgeführt, indem man sagt, okay, jeder kann entscheiden, welches Geschlecht er hat. Jeder kann entscheiden, ob er ein Kind kriegt oder ob er abtreibt. Jeder kann entscheiden, welche Eltern er hat. Und das ist die Sicht der Menschen, wenn sie selber bestimmen wollen. Selbstbestimmung nennt man das auch. Was lehrt uns Gott? Es hört sich im ersten Punkt gut an, selbstbestimmt und frei zu leben, aber die Bibel, das Evangelium, lehrt uns, dass wir gottbestimmt leben sollen, nicht selbstbestimmt. Wir haben einen Gebieter, einen Herrn, der uns bestimmt. Und das ist keine Qual, sondern es ist besser für uns so. Es ist besser für uns, wenn wir Jesus als Gebieter haben. Ich möchte weitergehen auf Punkte, die er hier erwähnt, will ich nur ganz kurz darauf eingehen. Er nennt Kain, das Beispiel des Kains, in Vers 8 und sagt, sie gehen den Weg Kains. Wer ist Kain? Kain hat seinen Bruder ermordet aus Eifersucht und Zorn und er sagt, sie gehen den Weg Kains, das heißt, ihr Leben ist geprägt von Zorn und Eifersucht. Sie gehen den Weg Bileams, steht da. Bileam war ein Prophet, der sich gegen Gott entschieden hat, weil er persönlichen Gewinn haben wollte. Er hat das Volk Israel zu Fall gebracht, damit er Geld hier auf Erden kriegt, obwohl Gott ihm eigentlich was anderes geboten hat. Gier. Irdischer Gewinn. So wird sich dieses falsche Evangelium ausleben, wenn wir dem nachfolgen. Es wird noch das Beispiel Korachs genannt. Korach hat gegen Mose, einen der Führer Gottes, rebelliert, hat seine Autorität angezweifelt und Gott strafte Korach, indem er die Erde auffallen lassen hat und er ist reingefallen und irgendwie gestorben dann. Ganz interessante Geschichte. In 4. Mose 16. Und die Geschichte Korachs warnt uns vor Rebellion gegen Gott oder Rebellion gegen Autoritäten Gottes. Kann es auch bedeuten. Auch Stolz, Macht, Machtgier vielleicht auch. Das sind Auslebungen, die wir sehen können, Prüfkriterien, wo wir sehen können, diese Person ist nicht in dem wahren Evangelium. Die Lehre sieht man nicht in ihrem Leben. Ihr Leben sieht anders aus als das, was das Evangelium predigt. Diese Lehren hat Judas in den Irrlehrern gefunden. Wie betrifft uns das heute? Vielleicht hast du mit jemandem zu tun, der Sünde toleriert, der Sünde herunterspielt, und das ist eine Gefahr. Das Evangelium sagt uns, Sünde müssen wir behandeln. Wir sollen in ständiger Heiligung leben. Und in dieser Heiligung, wenn wir diese Heiligung ausschlagen und Sünde tolerieren, akzeptieren, dann ist das ein großes Warnsignal. Wie können wir uns dagegen wehren? Arthur hat letzte Woche gepredigt, prüfe alles. Wenn wir wissen, dass irgendwo Gefahren lauern, lass uns prüfen, was sie sagen. In dieser Zeit ist es leichter denn je, über Social Media seine eigene Meinung kundzutun. Es ist leichter denn je, irgendeine These aufzustellen, als sonst irgendwann, und sie publik zu machen. Und es gibt viel mehr Einflussmöglichkeiten als noch vor 20, 30, 200 Jahren. Lasst uns wirklich prüfen, was vielleicht der christliche Musiker oder der Influencer da sagt. Da ist eine Gefahr und wir sollten sie prüfen. Stimmt das mit dem überein, was das Evangelium sagt? Und ich möchte auch auffordern, lasst uns nicht nur auf andere schauen, lasst uns auch auf uns schauen. Wir sehen hier Merkmale eines verdrehten Evangeliums. Wo sehen wir uns da selber wieder? Wo stimmt unser Leben vielleicht selber gar nicht mit dem Evangelium überein? Das ist auch eine Gefahr. Lass uns in der Gemeinde schauen. Wo sind wir? Können wir vielleicht schnell gierig sein? Nur ans Geld denken. Wo können wir stolz sein? Und nur aus meiner eigenen Verherrlichung dienen? Wo ist es so, dass wir eifersüchtig sind? Lass uns ein Leben führen, das der Wahrheit des Evangeliums entspricht. Kommen wir zurück zum Kuckuck. Wenn wir so eine Lehre akzeptieren, dann wird es zwangsläufig passieren, dass der Kuckuck die Eier rauswirft. Das ist eine reale Gefahr, die müssen wir uns bewusst sein. Deswegen ruft der Schreiber auch dazu auf, zu kämpfen für das Evangelium. Es geht nicht darum, für irgendwas zu kämpfen, nein, fürs Evangelium. Es geht nicht darum zu kämpfen, dass der Teppich grün ist und nicht rot, nein, fürs Evangelium. Es geht hier um den Schutz der Gemeinde. Und wenn wir so eine Lehre identifiziert haben und nicht darauf reagieren, ja, was sind wir dann eigentlich? Also, stellt euch mal vor, ihr steckt eure Kinder in einen Raum mit einem Kindermörder. Also wer wird das machen? Das wird keiner machen. Wir würden versuchen, mit aller Macht ihn rauszuholen und ihn davor zu schützen. Ja, so ist es, wenn wir dieser ungesunden Lehre, dieser Irrlehre, Raum geben und uns nicht dafür schützen. Es wäre die vollkommen vernünftige Reaktion, da auch knallhart durchzugreifen. Es spricht, oder die Bibel spricht, von reißenden Wölfen, und sie werden nicht den physischen Tod erlangen, aber sie können den seelischen Tod Einzelner mit sich ziehen. Der Brief fordert uns auf, für das Evangelium zu kämpfen, und ich möchte uns auch dazu auffordern. Gleichermaßen ist es aber auch das Evangelium, was uns stärken wird in diesen Zeiten, wo wir wissen, dass wir Anfechtungen erleiden, wo wir Verleumdung, wo wir mit falschen Lehren zu tun haben, ist es das Evangelium, das uns stärkt. Wir werden durch das Evangelium erbaut. Und am Ende des Briefes, ab Vers 17, geht er nochmal ein bisschen darauf ein und sagt da nochmal einen Satz, der ist mir irgendwie sitzen geblieben. Seine Ermutigung ist nämlich, dass alles vorherbestimmt ist. Wie kann das ermutigend sein? Ja, weil Jesus selbst das ankündigt und damit sagt, ich habe es euch gesagt, ich habe alles in meiner Hand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in Deutschland reinguckt und guckt, welche Themen beschäftigen die Deutschen, dann sehen wir, was ist, wenn Trump jetzt an der Macht ist, was passiert? Wie wird der Krieg in der Ukraine weitergehen? Wie wird der Krieg im Nahen Osten? Ist das geregelt? Wie ist das mit der Wirtschaftskrise in Deutschland? Ist mein Job noch sicher? Die Themen sind geprägt von Angst. Angst ist wirklich der prägende Punkt gerade in Deutschland. Warum erbaut uns dieser Text? Er sagt uns, ja, ich weiß, ich warne euch sogar davor, ich weiß, dass so welche Menschen kommen werden. Sie vereiteln nicht meinen Plan, sondern sie gehören zu meinem Plan. Wir dürfen wissen, dass es bei Gott nicht aus dem Ruder läuft, weil falsche Lehren kommen, weil Leute falsche Lehren bringen, also auch angsteinflößende Dinge mit reinbringen. Gottes Plan wurde nicht vereitelt. Es ist Gottes Plan und leider gehören diese Spötter dazu. Es ist nicht so, dass Gott es will, aber sie gehören zur gefallenen Schöpfung und Gott hat einen Plan. Darauf können wir vertrauen. Das bezeugt uns das Evangelium. Der Plan Christi bezeugt uns, dass Gott einen Plan hat. Wir werden erbaut durch das Geschenk der Gemeinde. Wir sind hier eine Ortsgemeinde und es ist schön, dass wir einander haben. Er sagte, wir sollen einander erbauen in der Liebe und sollen schauen, dass wir in der Liebe bleiben. Wir können aufeinander Acht geben als Gemeinde. Er beschreibt hier die Gemeinde als ein Ort der Ermutigung, des Schutzes, der Rettung gibt, Heiligkeit. Ich möchte die Verse 20 und 21 vorlesen. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Wenn wir uns abseits der Gemeinde bewegen, und ich sage jetzt mal einfach irgendeinen YouTube-Prediger nachfolgen. Die Predigten können gut sein, aber sie ersetzen keine Gemeinde. Wir brauchen einander, um aufeinander Acht zu geben. Um uns aufeinander zu erbauen. Uns wieder zurückzuholen in die Liebe Gottes. Es gibt das Beispiel von heißen Kohlen und ich finde das ganz gut. Wenn heiße Kohlen zusammenliegen, dann sind sie warm, dann brennen die lang und sie brennen vor sich und lodern vor sich her. Wenn du aber einen Einzelnen weglegst, dann dauert es nicht lange, bis er ausgeht. Und genau so ist es auch in der Gemeinde. Wenn wir abseits von der Gemeinde sind, dann haben wir ein Problem, weil wir uns nicht gegenseitig wärmen, weil wir uns nicht gegenseitig entzünden können. Wir sollen aufpassen, dass wir in der Liebe Gottes bleiben, also dass wir in diesem Feuer bleiben. Und ich möchte schließen mit einem Gedanken, mit dem Judas hier auch schließt. Ich habe hier mal als Vergleich Vers 1 und Vers 24 aufgeschrieben. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott, dem Vater, geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Und in Vers 24 sagt er, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken. Wir haben die Zusage, dass Gott dass Jesus selbst uns bewahren wird, von Anfang bis zum Ende. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir ins Straucheln kommen. Er stellt uns durch seinen Tod tadellos vor Gott dar. Ihm sei alle Ehre dafür. Wir brauchen keine Angst haben, denn es passiert alles in seiner Hand, in seiner Bewahrung. Und gleichzeitig sind wir dazu aufgefordert, ihm alle Macht zu geben. Sei es in unserer Gemeinde, sei es in unserer Familie, in unserem Herzen, dazu sind wir aufgefordert. Und damit möchte ich auch schließen mit den letzten Versen des Judasbriefes. Judas 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseres Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.